Der Wind trug das Rauschen des Gertelbach und das leise Raunen alter Bäume durch den Wald. Eine Melodie, die Hans seit seiner Kindheit kannte. Doch heute schien eine andere Stimme mitzuschwingen. Ein Flüstern von verborgenen Schätzen und rätselhaften Prüfungen, die am Ende eines steinigen Pfades auf ihn warteten. Prüfungen, die ihn den wahren Wert des Lebens lehren sollten. Der Weg, den Hans und sein Karren nahmen, war kein sanfter Pfad, sondern ein steiniger, steiler Steig. Der alte Postweg, auch Briefträgerweg genannt, der sich durch das schroffe, stark zerklüftete Tal der Gertelbach schlängelte. Riesige graue Felsen, überzogen mit dicken, feuchten Moosdeppichen, flankierten den Weg wie stumme Wächter. Auf seinem Karren transportierte Hans wertvolle metallene Werkzeuge, robuste Äxte, schwere Hämmer, scharfe Sensen und kunstvoll verzierte Beschläge. Während der Karren holpernd über die Steine rumpelte, entspann sich zwischen Hans und Willi, seinem treuen Pferd, ein stummer Dialog. Eine endlose Unterhaltung aus Anstrengung und stiller Kameradschaft. Willis gelegentliches Schnauben schien zu klagen, wenn der Weg besonders steil wurde, woraufhin Hans mit einem festen Zug an den Zügeln und einem aufmunternden: Komm schon, alter Freund, das schaffen wir, antwortete. Manchmal schien Willi aber auch vor Übermut zu wiehern, wenn sie ein besonders kniffliges Stück Weg gemeinsam überwunden hatten und Hans musste schmunzeln über die scheinbar menschlichen Launen seines treuen Gefährten. Es war ein ständiges Wechselspiel ausgeteilter Mühe, kleinen Freuden und dem unerschütterlichen Band, das sie verband. Der Wald um sie herum atmete mit unzähligen Geräuschen. Das Knistern trockener Äste unter Willis Hufen und das tiefe, unbestimmte Murmeln, das aus dem Inneren des Waldes drang. Waren es die Bäume, die ihre rätselhaften Botschaften flüsterten, oder nur das Raunen des Windes in den uralten Wipfeln? Hans schüttelte unwillkürlich den Kopf. Er durfte sich nicht von seiner Fantasie ablenken lassen. Die Geschichten, die man sich über den Bühlertäler Wald erzählte, über die Hexen, die in versteckten Lichtungen hausten, und die Trolle, die in den dunklen Höhlen und Klüften der schroffen Felsen wohnten und deren grimmiges Wesen Angst und Schrecken verbreitete, waren lebendig genug. Als die ersten Schatten länger wurden und die Luft spürbar abkühlte, erreichte Hans eine kleine, ebene Stelle am Rande des Weges. Er hielt an, um Willi eine kurze Verschnaufpause zu gönnen die Ruhe im Wald. Abgelöst vom Raunen des Windes in den Ästen der Bäume erzeugte eine unheimliche Stimmung in Hans. Er spürte, je tiefer sie in den Wald eindrangen, öffnete sich ein Reich, in dem die Gesetze der gewöhnlichen Welt dünner wurden und die Welt der Fabelwesen begann.
Der Weg führte Hans tiefer in das Reich der knorrigen Giganten. Hier standen die Bäume nicht einfach nur. Sie kauerten und reckten sich. Ihre dicken, verdrehten Stämme wie arthritische Glieder. Dunkle Rinde zog sich in tiefen Falten wie versteinerte. Stumme Münder zusammen und wo Äste aus dem Holz brachen, klafften höhlenartige Vertiefungen wie blinde Augenhöhlen. Lange graue Flechten hingen wie unheimliche Bärte herab und schaukelten leise im nun stärker werdenden Wind. Das Rauschen des Gertelbachs war zu einem fernen, kaum hörbaren Murmeln verblasst und eine drückende Stille, fast wie das Anhalten des Atems, lag über dem Wald. Als der Wind durch die Wipfel fuhr, verstärkte sich das unbestimmte Summen zu einem deutlichen Raunen, das nun eine unheimliche Lebendigkeit annahm. Es klang nicht länger nach Wind, sondern nach unzähligen, gequälten Stimmen, die gleichzeitig flüsterten, krächzten und seufzten. Hans hielt unwillkürlich an. Sein Herz begann schneller zu schlagen, er wagte es kaum, die dunklen, knorrigen Stämme anzusehen. Doch er spürte instinktiv, dass er beobachtet wurde. In einem dicken Baumstamm erkannte er schemenhaft die Umrisse eines grimmigen Gesichtes. Tiefe Rillen bildeten zusammengekniffene Augen und ein rissiger Spalt wirkte wie ein verbitterter Mund, der kaum hörbar knurrte.
Böse, krächzte der Baum. Das Geräusch kam direkt aus seinem holzigen Inneren. Last, schwer, stöhnte ein anderer, dessen verdrehter Wipfel wie eine qualvolle Grimasse aussah. Hans fühlte, wie sich ihm die Nackenhaare aufstellten. Ein dritter Baum hauchte mit einem heiseren Wispern. Nicht sehen, was ist nah. Nach dieser beunruhigenden Begegnung mit den flüsternden Bäumen wurde der Weg zusehends steiler, steiniger und enger. Die Räder des Karrens rumpelten und stießen über immer größere Felsbrocken. Und Willi schnaubte angestrengt. Seine Muskeln spielten unter seinem Fell. Hans musste mehrmals anhalten, um das ächzende Gespann über besonders schwierige Passagen zu manövrieren. Schließlich erreichte der Pfad eine Stelle, an der es unmöglich wurde, mit dem Karren weiterzukommen.
Vor ihm ragte steil und trutzig der Brockenfelsen auf, seine schroffen Klippen mit ihren dunklen Spalten. Wie versteinerte, grimmige Gesichter, die ihn von hoch oben zu beobachten schienen. Der Zugang schien auf einen schmalen, windungsreichen Pfad begrenzt zu sein, der sich an der Felswand entlang schlängelte und einen tiefen Abgrund zur Seite offenbarte. Seufzend hielt Hans an. Hier müssen wir wohl Rast machen, alter Freund, sagte er zu Willi, dessen Flanken schwer atmenden gingen. Er löste das Zaumzeug und tätschelte Willis Hals. Warte hier auf mich. Als Hans sich umwandte und den schmalen Pfad zum Brockenfelsen einschlug, bot sich ihm plötzlich eine weite Panorama-Aussicht. Er blickte zurück über den Wald, durch den er gekommen war. Er kannte in der Ferne die dunkelgrünen Wipfel der sprechenden Bäume und spürte noch immer das unheimliche Gefühl ihrer Präsenz. Trotz der herrlichen Weite, die sich ihm nun bot, wirkte sie distanziert und gefährlich, als würde sie eine trügerische Ruhe vor dem Sturm verbergen. Der schmale Pfad fühlte sich nicht wie ein normaler Weg an, sondern wie ein dünner Faden, der ihn tiefer in das Herz dieser Fremden, lebendigen Landschaft zog. Er hatte das unheimliche Gefühl, dass der Brockenfelsen und die sprechenden Bäume auf unheimliche Weise miteinander verbunden waren. Stumme Wächter einer verborgenen Welt. Während Willi allein und zurückgelassen am Fuße des steilen Anstiegs wartete.
Nach dem beschwerlichen Aufstieg mit Willi und dem Karren, den Hans am Fuße des majestätischen Falkenfelsens zurückgelassen hatte, erreichte er eine Ebene, wo ein fieberhaftes Treiben herrschte. Kleine, stämmige Gestalten, die Zwerge, mit wettergegerbten Gesichtern, von Ruß geschwärzten Händen und kräftigen Armen. Sie husten geschäftig zwischen den dunklen Felsbalken hin und her, die wie klaffende Mäuler im Schatten des Falken lagen. Ihre unermüdliche Arbeit hatte den Berg durchzogen wie ein Netzwerk aus dunklen Adern. Tief in das Gestein, dessen steile Wände Hans gerade noch bestaunt hatte. Sie hatten ihre Schächte getrieben, tiefer als je zuvor. Getrieben von der unstillbaren Gier nach den Schätzen, die im Herzen des Berges schlummerten. Einige hielten schwere Spitzhacken und stemmten glitzernde Brocken aus dem grauen Gestein, dessen metallischer Schimmer im spärlichen Licht aufblitzte, das spärlich durch die hohen, bedrohlichen Felswände des Falken fiel. Sie
fanden reiche Adern von purem Gold. Das sind dicken Klumpen aus der Erde brach und funkelnde Kristalle, die in den Winden wie gefrorene Sterne glänzten. Beladene Karren, deren Räder knirschend über den steinigen Untergrund rollten, manchmal nur wenige Meter von dem Pfad entfernt, den Hans gerade noch mit Willi passiert hatte, transportierten die kostbare Ausbeute zu kleinen, rauchenden Schmelzhoffen. Dort fraß sich das gierige Feuer durch das rohe Erz, bis glühendes Metall in zähflüssigen Strömen floss. Der rhythmische Klang von Hämmern, die auf Ambossen schlugen, hallte zwischen den Felsen wieder. Ein Echo in der steinernen Stille des Falken, vermischt mit dem knorrigen Stimmengemurmel der Zwerge in ihrer tiefen, gutturalen Sprache.
Doch ihre geschäftige Betriebsamkeit verbarg eine tiefe, nagende Furcht, die wie ein dunkler Schatten unter dem Falkenfelsen lag.
Mit jedem Schlag ihres Spitzhalm, mit jedem tieferen Schürfen in das dunkle Innere des Berges, dessen maskieren Präsenz, als sie über sich spürten, hatten sie das Gefühl, etwas Altes und Böses zu wecken. In den dunklen Gängen fernab des spärlichen Lichts, das von den zackigen Gipfeln des Falken kaum eindrang, flüsterten sich die Zwerge Geschichten von Dämonen zu, die tief unter der Erde schliefen, von Schattenwesen, deren Zorn unermesslich war, wenn man ihre Ruhe störte. Und das Grollen der Sprengungen, die den Falkenfelsen erzittern ließen, diese finsteren Mächten langsam aus ihrem Schlummer rissen. Die Angst vor dem, was sie in der Tiefe aufwächten, hatte die Schwerge zu einer ungewöhnlichen Maßnahme getrieben. Im Angesicht des aufragenden Falken, der wie ein stummer Wächter über sie thronte.
Mit unübertroffener Handwerkskunst und all dem kostbaren Metall, das sie gefördert hatten, schmiedeten sie ein gewaltiges Tor. Dieses Tor sollte nicht nur ihre Schätze schützen, die sie dem Berg unter dem wachsamen Auge des Falken entrissen hatten, sondern auch die dunklen Mächte aufhalten, die sie in den Tiefen des Berges zu erwecken fürchteten. Es war ein Bollwerk gegen das Unbekannte, eine stumme Bitte an die Mächte der Finsternis, ihre Ruhe nicht weiter zu stören. Ein verzweifelter Akt im Schatten des mächtigen Falken. Als Hans weiterzog, wurden die Felsen bedrohlicher. Unheimliche Schatten lagen tief in ihren Spalten. Längst unterhalb des Punktes, an dem Willi geduldig wartete.
Der Geruch von Schwefel hing in der Luft. Ein weiterer Beweis für die geschäftige Unterwelt und die dunkle Furcht, die sich unter seinen Füßen ausbreitete. Die Arbeit der Zwerge. Ihre stille Angst schienen eine unheilvolle Atmosphäre zu schaffen.
die Hans unbewusst spürte, während er sich tiefer in das Reich des Falkenfelsens wagte.
Nachdem Hans sich mühsam durch das chaotische Dickicht des Plättig-Massivs gekämpft hatte, dessen moosbewachsene Baumleichen und schroffen Felsen eine beinahe lebendige Unruhe ausstrahlten, verengte sich der Pfad allmählich zu dem schmalen Luchspfad. Hier standen die Bäume wieder dichter. Ihre knorrigen Äste waren behangen mit langen, grauen Flechten, die wie geisterhafte Schleier im spärlichen Sonnenlicht schwankten. Die Stille hier war anders als die drückende Stille des Plättig-Massivs. Sie war angespannt, fast erwartungsvoll, als ob der Wald selbst den Atem anhielt und auf ein Geheimnis wartete. Obwohl Hans die Lichtung der Hexen nicht direkt erblickte, wehte der Duft einer verwirrenden Mischung aus süßlichen Blüten, bitteren Wurzeln und undefinierbaren, erdigen Noten intensiver herüber, ein unverkennbares Zeichen ihrer nahen, verborgenen Anwesenheit. Für einen unachtsamen Wanderer mochte dieser Teil des Waldes leer erscheinen. Doch wer genau hinhörte und die subtilen Zeichen deutete, konnte Fragmente des Lebens und Wirkens der Hexen erhaschen, die sich wie verborgene Melodien in die Stille des Waldes webten. Die Weisheit der Kristalle zwischen den verwinkelten Wurzeln einer uralten Eiche, deren Stamm so dick war, dass er fast mit den moosbewachsenen Felsen des Plättig-Massivs zu verschmelzen schien, vernahm Hans sein leises Klingen, feiner als das Klimpern von Eis. Verborgen von neugierigen Blicken saß Alruna auf einem Stein, dessen Oberfläche von glitzernden Kristallen übersät war. Das leise Klingen kam von einem neuen, klar leuchtenden Stein, den sie behutsam in ihren Kranz einfügte. Ihre tiefen Augen schienen in die facettenreichen Tiefen des Kristalls zu blicken. Ein unwillkürliches Gefühl der Klarheit durchströmte Hans' Geist. Ein kurzer Moment tiefen Verständnisses für etwas Unbestimmtes. Ein leises Murmeln. Worte in einer unbekannten Sprache, die von der Weisheit des Berges und den verborgenen Strömen des Waldes zu künden schienen, drang an sein Ohr. Gaben der Erde. Ein sanfter Gesang, so melodisch wie das Rauschen eines verborgenen Baches im Plättig-Massiv, wehte durch die Bäume, vermischt mit dem leisen Zischen von Flüssigkeiten. In einer versteckten Senke, deren Boden von feuchten Moosen und Farnen bedeckt war, bereitete Lindara eine dampfende Tinktur über einem kleinen Feuer. Ihre Hände zerrieben getrocknete Kräuter, deren Aromen sich mit dem Duft feuchter Erde und dem harzigen Geruch der umgestürzten Bäume vermischten.
Ein verletzter Vogel flatterte hilflos in der Nähe. Hans konnte beobachten, wie Lindera ihm mit sanften Worten einen Tropfen ihrer Medizin einflößte. Ein Gefühl der sanften Beruhigung legte sich für einen Moment auf Hans Gemüt, eine unbestimmte Linderung seiner müden Glieder. Der Schatten des Begehrens. Ein leises Knistern und ein Hauch von verbranntem Zucker, der seltsam inmitten des erdigen Duftes des Waldes wirkte, hing in der Luft. Hinter einem dichten Brombeergestrüpp, das sich an die zerbrochenen Äste eines umgestürzten Baumes klammerte, stand Morwenna und betrachtete ihr Spiegelbild in der glatten Oberfläche eines dunklen Sees. Sie sprach leise zu sich selbst, Worte der Selbstbewunderung und des Verlangens nach mehr, die im Kontrast zur stillen Akzeptanz der umgebenden Natur standen. Ein ungeduldiger Fuß tippte auf den Waldboden. Ein unwillkürliches Gefühl der Unzufriedenheit und ein vages Verlangen nach etwas Unbestimmtem stiegen in Hans auf.
Das Spiel der Fäden. Zwischen zwei hoch aufragenden Eichen, deren Kronen sich hoch über das Chaos des Plättig-Massivs erhoben, schimmerten feine, silbrige Fäden im spärlichen Sonnenlicht. Weber kicherte leise, während sie mit flinken Fingern ein immer komplexeres Netz webte. Kleine glitzernde Objekte, die an Tautropfen auf Spinnweben erinnerten, schwebten darin, gefangen wie die Erinnerung an den Sturm in den Ästen der Bäume. Ein neugieriges Eichhörnchen verfing sich kurz in einem der Fäden. Für einen kurzen Moment fühlte sich Hans verwirrt, als würde er den Faden seiner eigenen Gedanken verlieren.
Die Sprache der Wildnis.
Ein tiefer, beruhigender Gurren war zu hören, gefolgt von leisem Rascheln im Unterholz zwischen den moosbewachsenen Steinen und den gefallenen Ästen. Waldhild saß still am Fuße einer alten Buche, eine Eule auf ihrer Schulter. Sie sprach leise, sanfte Worte. Momente später trat ein scheues Reh aus dem Waldrand hervor, äugte kurz zu ihr auf und knabberte dann ungestört an den Blättern in ihrer Nähe. Ein tiefes Gefühl der Ruhe und Verbundenheit mit der Natur durchströmte Hans, ein unwillkürlicher Wunsch, innezuhalten, die Stille des Waldes zu genießen. Hans, der unwitzeltlich an diesem verborgenen Ort vorbeikam, nahm diese flüchtigen Eindrücke nicht bewusst als Zeichen magischer Einflüsse war. Doch die subtilen Energien und die verborgenen Handlungen der Hexen webten sich unmerklich in seine Wahrnehmung ein und würden ihren Einfluss zu gegebener Zeit entfalten. Wie unsichtbare Fäden, die ihn tiefer in das Netz dieser magischen Welt zogen.
Der Weg führte nun steil bergab. Direkt am Fuße des massiven Eulensteins entlang, dessen graue, zerklüftete Wände sich bedrohlich über Hans auftürmten. Die dunklen Höhlen und Spalten, die sein Antlitz durchzogen, wirkten wie gierige Augenhöhlen. Eine unheimliche Stille, schwer und drückend, lag über diesem steinernen Reich. Es hieß, in diesen verborgenen Gängen hausten die Steinhäute, wie die Trolle hier genannt wurden. Es war ratsam, ihren stillen Wohnort ungestört zu passieren. Ihr Gemüt war unberechenbar. Das Echo von Lärm in der Nähe ihrer Behausungen weckte schnell ihren unbändigen, steinernen Zorn. Das laute Knarren und Holpern von Hans Karren, der unaufhörlich über die groben Steine rumpelte. Willi zog mit angespannter Kraft, seine treuen Augen auf den steinigen Pfad gerichtet, hallte unheilvoll in der stillen Bergwelt wider. Oben in einer tiefen, schattenhaften Felsspalte zuckten knollige, gelbliche Augen zusammen. Die Steinhäute, in ihrer steinigen Behausung in ihrer Ruhe gestört, stießen tiefe, gutturale Knurrlaute aus, die wie das Reiben von Fels auf Fels klangen. Einer der grimmigsten von ihnen, ein Koloss mit einer Haut wie großbehauener Granit, packte einen faustgroßen, spitzen Stein, schleuderte ihn mit roher, ungestümer Gewalt in Richtung des lästigen Geräuschs. Der schwere Stein traf den Karren mit einem donnernden Schlag. Holz splitterte mit einem peitschenden Geräusch. Metall verbog sich kreischend. Der Wagen wurde mit solcher Wucht zur Seite gerissen, dass er kippte mit einem lauten Krachen auf dem steinigen Pfad zerschellte. Die wertvolle Ware, robuste Äxte, schwere Hämmer, scharfe Sensen, kunstvoll verzierte Beschläge, flog wie unbedeutendes Spielzeug über den steinigen Pfad. Es wurde zerschmettert oder rollte klirrend und unbrauchbar davon. Willi traf der Aufprall mit voller Wucht. Ein entsetzlicher Schrei entrang sich seiner Kehle. Seine Beine knickten ein. Er sank mit einem dumpfen Aufschlag zu Boden. Hans sah fassungslos, wie das Leben aus den treuen Augen seines Gefährten wich. Ein dunkler Fleck breitete sich auf seinem Fell aus. Der Anblick schnitt Hans ins Herz. Ein roher Schmerz durchfuhr ihn, vermischt mit blanker Panik.
Mit mächtigen, ungestümen Schritten, die den Boden erzittern ließen, stürmten nun zwei weitere, grimmige Steinhäute aus ihren Felsspalten hervor. Ihre gelblichen Augen glühten vor rasender Wut. Ihre groben, wie Felsbrocken geformten Fäuste ballten sich drohend. Der Anblick des zerstörten Karrens und des leblosen Pferdes schien ihren Zorn nur noch weiter anzuheizen. Ihre kehligen Schreie hallten wie das Krachen von Steinen durch die Schlucht. Hans erkannte die unmittelbare, lebensbedrohliche Gefahr. Er hatte ihre Ruhe auf unheilvolle Weise gestört. Nun forderten sie einen blutigen Preis. Die Erinnerung an Willis schrecklichen Tod trieb ihn an. Ohne eine Sekunde zu zögern, wandte er sich ab und rannte um sein Leben. Die wütende, steinernen Schreie der Steinhäute dicht hinter ihm. Ihre schweren Schritte wie Donnerschläge auf dem steinigen Untergrund. In seiner Verzweiflung, während scharfe Steine unter seinen Füßen schmerzten und seine Lungen brannten, bemerkte Hans am Rande seines Blickfelds eine kleine, zierliche Fee, deren Flügel in der schwindenden Dämmerung wie irisierendes Glas schimmerten. Sie schwebte ein Stück vor ihm, ihre Bewegungen leicht und lautlos, im Gegensatz zu den brutalen Schritten der Verfolger. Ihr zartes Gesicht war von tiefer Besorgnis gezeichnet. Doch sie sprach kein Wort. Stattdessen deutete sie mit einer winzigen, leuchtenden Handbewegung, die wie ein Akt der Vorsehung in seiner aussichtslosen Lage wirkte, auf einen schmalen, kaum erkennbaren Pfad, der sich tückisch zwischen knorrigen Baumwurzeln und moosbewachsenen Felsen hindurchwand. Instinktiv, getrieben von purer Überlebensangst, dem traumatischen Bild Willis leblosen Körpers, folgte Hans der stummen Weisung. Der Pfad war so schmal, dass er sich kaum hindurchzwängen konnte. Dornen rissen an seiner Kleidung, Äste peitschten ihm ins Gesicht. Doch die Fee schwebte immer in Sichtweite, wies ihm den Weg durch ein grünes Labyrinth, das die massigen Körper der Steinhäute unmöglich passieren konnten. Der Lärm der wütenden Verfolger schien langsam hinter ihm zurückzubleiben, als der Pfad ihn tiefer in das unwegsame, fast paradiesische Gelände führte. Dieser verborgene Steig, so schien es, kannte nur wenige Schritte von Menschen oder Steinhäute. Ein stiller, unberührter Pfad, der fast wie ein Versprechen auf eine sichere Zuflucht wirkte. Der Pfad führte Hans über mehrere kleine, kristallklare Wasserläufe, deren kühles Nass seine aufgekratzte Haut kühlte und einen kurzen Moment der Linderung von den Schmerzen, der hastigen Flucht aufging. An manchen Stellen musste er über glatte, tückische Steine balancieren. An anderen half ihm die Fee mit einer leichten, kaum spürbaren Berührung, den Halt nicht zu verlieren.
Der Wald um ihn herum schien sich zu verändern. Die Bäume standen lichter. Der Duft von Wildblumen lag in der Luft. Ein sanfter Kontrast zu dem steinernen Schrecken, der hinter ihm lag. Die Fee schwebte des Weges kundig, deutete mal auf einen sicheren Tritt, mal auf einen tiefhängenden Ast, vor dem er sich ducken musste. Ihre Führung war präzise und intuitiv. Sie kannte jeden Winkel dieses verborgenen Pfades. Die massigen Steinhäute konnten ihnen nicht folgen. Zu klobig waren ihre Beine, zu stämmig ihre Leiber. Doch die Fee führt ihn sicher weiter. Vorbei an glitzernden Quellen, über moosbewachsene Hänge und durch dichte Farnwälder. Ihre stumme Hilfe war sein einziger Hoffnungsschimmer in dieser verzweifelten Lage. Ein zarter Schutzengel vor der steinernen Wut seiner Verfolger. Der schreckliche Verlust Willis trieb ihn unaufhaltsam vorwärts.
Erschöpft von der Flucht vor den Steinhäuten, fand Hans Schutz im dichten Unterholz, nahe eines kleinen malerischen Wasserfalls. Das klare Wasser stürzte über moosbewachsene Felsen in einen kleinen, darunterliegenden Teich und erzeugte ein beruhigendes, stetiges Rauschen, das die Geräusche des Waldes zu überdecken schien. Die Dämmerung tauchte die Szenerie in ein sanftes, bläuliches Licht, feuchte Schwaden stiegen vom Wasser auf, legten sich wie ein geheimnisvoller Schleier über die Umgebung. An diesem abgeschiedenen Ort sah Hans die fünf Hexen. Sie knieten am Ufer des Teiches, ihre ärmellosen Kleider hochgeschürzt. Sie waren in ein geschäftiges Treiben vertieft, Körbe voller dunkler, unbekannter Kräuter und Wurzeln standen neben ihnen. Sie schienen diese im klaren Wasser des Wasserfalls zu waschen und zu bearbeiten. Ihre Bewegungen waren flink, routiniert, doch ihre ernsten Gesichter und die leisen, intensiven Gespräche, die sie führten, deuteten an, dass es sich um mehr als nur eine alltägliche Hausarbeit handelte. Hans versteckte sich hinter einem dicken, bemoosten Felsblock. Das Rauschen des Wasserfalls half, seine Anwesenheit zu verbergen. Er lauschte angestrengt ihren Stimmen, die sich mit dem sanften Plätschern des Wassers vermischten. Ihre Worte waren fragmentarisch, voller altertümlicher Wendungen. Ihre Sprache wirkte kultisch, geheimnisvoll, kaum verständlich für ein menschliches Ohr. Doch inmitten ihrer Beschwörungen und Anspielungen erwähnten sie etwas, das Hans Aufmerksamkeit sofort fesselte. Das Rätsel der Bergmänner. Alruna, die mit konzentrierter Miene lange, dunkle Wurzeln im Wasser schwenkte, sprach mit tiefer, resonierender Stimme, die sich kaum über das Rauschen des Wasserfalls erhob. Wo die stummen Wächter aus Erz sich erheben, die Zeichen der Tiefe in Stein gemeißelt sind, wo Furcht einst floss wie zähes Blut, gebar Dunkelheit unheilige Glut.
dort liegt der Schlüssel, gehütet vom Echo des Hammes und der Furcht vor dem Erwachen. Lindara, die zarte Blütenblätter vorsichtig zwischen ihren Fingern reinigte, fügte mit sanfter, fast melancholischer Stimme hinzu. Sie schürften zu tief, weckten das Grauen und schmiedeten ein Bollwerk aus glänzendem Leid, doch die Inschrift flüstert von einem Pfad, der tiefer führt als ihre Angst. Wer die kalten Runen kennt, wenn das Grauen seinen Namen nennt, dem mag sich öffnen, was verborgen brennt. Weber summte unruhig und zog unsichtbare Fäden. Ein Knotenband aus Erz und Nacht, wer löst ihn auf mit rechter Macht? Waldhild schließlich sprach mit tiefer, erdiger Stimme. Die Wurzeln des Berges reichen tiefer als ihre Schächte, wo Stein spricht ohne Zunge. Da liegt des Rätsels Lösung jung.
Hans presste sich noch tiefer hinter den Felsen. Sein Verstand raste. Die alltägliche Szene des Wäschewaschens stand in unheimlichem Kontrast zu den prophetischen Worten. Das ständige Rauschen verschleierte ihre Worte und verlieh ihnen gleichzeitig eine tiefe Bedeutung. Er spürte instinktiv, dies war mehr als ein Zwergenrätsel. Es war ein Schlüssel zu einer gefährlichen Wahrheit. Die Bilder des metallenen Tores formten sich in seinem Kopf. Die rätselhafte Inschrift, die die Hexen erwähnten. Er wusste, dass er diesen Hinweisen folgen musste. Als die Dämmerung tiefer sank, die Hexen ihre Arbeit beendeten, sich wortlos verabschiedeten und in die Dunkelheit des Waldes entschwanden, stand für Hans fest, dass sein Weg ihn zu dem Tor führen musste, von dem sie gesprochen hatten. Er würde die Augen offen halten für die stummen Wächter aus Erz, die kalten Runen und die Sprache des Steins. Die Worte der Hexen waren nun seine einzigen Wegweiser in diesem geheimnisvollen Wald.
Den Anweisungen der Hexen. Er folgte einem kleinen Pfad und stand plötzlich vor einer steinen Felswand, dem Wiedenfelsen, in dessen Mitte ein gewaltiges Tor eingelassen war, geschmiedet aus dunklem Metall. Neugierig trat er näher. Zwei Inschriften waren in das kalte Metall gehetzt. Die erste verkündete in archaischen Zeichen: tretet ein und findet ewigen Reichtum. Doch nur wer die wahre Formel kennt. Darunter folgte die zweite Botschaft. Sprich die Lösung, die im Herzen der Natur verborgen liegt. Hans starrte auf die Worte. Die wahre Formel. Die Lösung im Herzen der Natur.
Er verstand kein Wort.
Ratlosigkeit und wachsende Verzweiflung bemächtigten sich seiner. Wieder und wieder las er die Zeilen. In der Hoffnung auf einen verborgenen Sinn. Doch der Schlüssel wollte sich ihm nicht erschließen. Niedergeschlagen sank er auf einen moosbewachsenen Stein. Die Schultern hängend, in sich zusammengefallen. Plötzlich war sie wieder da. Seine stumme Fee. Sie zeigte mit ihrem zarten Finger auf eine Felspalte. Ein zarter Farbtupfer durchbrach das trübe Grau. Eine einzelne Schlüsselblume, die mit leuchtendem Gelb am Fuße des Felsens erstrahlte. Andächtig beugte er sich nieder. Seine Finger zitterten, als er die kühle Blüte berührte. Vorsichtig löste er sie von ihrem steinigen Halt. Er trat vor das gewaltige Tor. Die Blume in der Hand, ein Farbtupfer gegen dunkles Metall. Er sprach mit fester Stimme. Der Schlüssel. Ein tiefes Dröhnen erfüllte die Lichtung. Langsam schob sich das Tor zur Seite. Dunkelheit wich einem gleißenden Licht, das Hans blendete. Die Luft in der Halle war warm und schwer, erfüllt von einem metallischen Schimmer.
Hans stockte der Atem!
Vor ihm erstreckte sich ein wahrer Schatz. Berge von glänzenden Goldmünzen. Durchzogen von funkelnden Edelsteinen in allen Farben. Kelche aus purem Gold lagen verstreut. Der Reichtum übertraf seine kühnsten Träume. Gier packte ihn wie ein unbarmherziger Griff. Hastig begann er, das Gold in seine Taschen zu stopfen. Er raffte armvoll um armvoll, das Gewicht kaum spürend in seinem Rausch. Die zarte Schlüsselblume störte ihn dabei. Sie nahm nur unnötigen Platz ein. Bedeutungslos im Angesicht dieses Glanzes. Los ließ Hans die Blume fallen, sie fiel lautlos auf den steinernen Boden. Kaum dass die Blume den Boden berührt hatte, begann das gewaltige Tor sich unaufhaltsam zu schließen. Panik durchfuhr Hans. Er preschte nach vorn. Gerade noch rechtzeitig zwang er sich durch den Spalt. Mit einem dumpfen, endgültigen Klicken fiel das Tor ins Schloss und versiegelte den Reichtum hinter sich. Erleichtert stand Hans wieder auf der Lichtung. Seine Taschen waren prall gefüllt. Zufrieden betrachtete er seine Beute. Doch als er seine Hände öffnete,
zerfielen die Münzen zu grauem Staub. Die Edelsteine wurden zu bröseligen Steinchen, die zwischen seinen Fingern zerrannen. In diesem Moment traf ihn die bittere Erkenntnis. Er hatte den wahren Schatz in der Halle zurückgelassen. Die unscheinbare Schlüsselblume, die er so achtlos weggeworfen hatte.
Das endgültige Klicken des Tores. Es hallte in Hans' Ohren wie ein höhnisches Lachen. Er hatte nicht nur den scheinbaren Reichtum verloren, der sich nun in wertlosem Staub verwandelt hatte, sondern auch den einzigen Weg zurück, den wahren Schlüssel zu dieser geheimnisvollen Welt. Die zarte Schlüsselblume, die er achtlos in der dunklen Halle hatte fallen lassen. Ein Schauer der Erkenntnis durchfuhr ihn. Kälte als der Wind, der nun durch die Blätter säuselte. Ihm wurde bewusst, dass die wahre Kostbarkeit nicht im Gold gelegen hatte. Nicht in den funkelnden Steinen, sondern in der schlichten Schönheit der Blume, in der Gabe, die Natur zu verstehen und ihre kleinen Wunder zu achten. Seine Taschen, eben noch schwer von vermeintlicher Macht, fühlten sich nun leer und bedeutungslos an. Trotz des Staubs, der an seinen Kleidern klebte, das Bild von Willi trat vor sein inneres Auge. Sein treuer Gefährte, den er auf diesem blutigen Pfad verloren hatte, war Willis Opfer für diesen grauen Staub gewesen. Ein Kloß bildete sich in Hans' Hals. Dämmerung legte sich über den Gärtelbach. Die Schatten der Bäume wurden eins mit der Nacht. Hans blickte ein letztes Mal zum Wiedenfelsen. Das Tor war nun eins mit dem Stein. Unterscheidbar nur für den, der die Runen kennt. Er verließ die Lichtung mit leeren Händen, aber mit einem Herzen, das schwerer wog als jedes Erz. Die Geschichte vom Gärtelbach blieb zurück, verwoben mit dem Rauschen des Wassers und dem Raunen der alten Wipfel. Denn wer nur nach dem Gold greift, vergisst oft das Licht, das den Weg erst weist. Mehr als Gold.
mehr als Gold.
Erschöpft bis ins Mark und doch getrieben von einer ungestümen Sehnsucht nach der Heimat, stand Hans am Beginn des Pfades, den die Fee ihm gewiesen hatte. Ein schwindelerregender Abstieg in die tosende Schlucht des Gärtelbachs. Die Entscheidung war gefallen. Der kürzere, aber ungleich schwerer Weg sollte seine Prüfung werden. Die ersten Schritte waren ein Balanceakt auf glitschigen Steinen, überzogen mit smaragdgrünem Moos. Jeder Griff nach einem Wurzelwerk war ein Kampf gegen die Schwerkraft, gegen die Müdigkeit, die seine Glieder lähmte, und gegen die nagende Erinnerung an seine Torheit. Unter ihm donnerte der Gärtelbach. Ein ständiges Mahnmal für die Naturgewalten. Doch inmitten der Anstrengung durchströmte ihn eine Befriedigung. Fast kathartisch. Dieser mühsame Weg fühlte sich an wie eine äußere Reinigung. Jeder Muskel, der schmerzte, jede Schweißperle, die seine Stirn benetzte, schien ein Zeichen der Buße für seine Gier zu sein, sein persönlicher Kreuzweg. Die Schönheit der Wasserfälle war nun keine bloße Augenweide mehr, sondern ein Spiegelbild der überwältigenden Kraft der Natur und der Demut, die er ihr entgegenbringen musste. Nach Stunden des Abstiegs lichtete sich der Wald. Er vernahm die vertrauten Laute seines Dorfes, ein leises Versprechen auf ein einfacheres Leben. Er hatte es geschafft, nicht reich an vergänglichem Gold, aber unendlich reich an innerer Erfahrung. Als Hans schließlich die vertrauten Felder sah, trug er keine Taschen mit wertlosem Staub, sondern die tiefe Erkenntnis seiner Reise im Herzen. Er kehrte zurück zu den Menschen, die er liebte, und fand dort einen Reichtum, der tiefer und beständiger war als alles Gold der Welt. Er erzählte von seiner Reise, von den wundersamen Begegnungen und der bitteren Lektion. Die Menschen erkannten die Wahrheit in seinen Augen, die Erinnerung an den glitzernden Reichtum verblasste. Doch die Lehre blieb ihm ein ständiger Begleiter. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Oft liegt der wahre Wert im Unscheinbaren. Die Gier macht uns blind für das, was wirklich zählt. Die Schönheit der Natur. Die Bedeutung von Freundschaft und Liebe. Und die innere Weisheit, die aus Demut erwächst. Der wahre Schlüssel liegt nicht im Besitz, sondern in der Wertschätzung der einfachen Dinge. Der Weg mag beschwerlich sein, doch die Läuterung ist unendlich wertvoll.